Es gibt so ein Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das ist wahrscheinlich jedem von uns bekannt. Also wann sagt man das? Ja, wenn jemand aus was ganz Winzigem irgendwas Großes macht. Also wenn zum Beispiel so ein 4 Jahre altes kleines Kind am Tisch aus Versehen seine Tasse ausschüttet und dann noch fast heult dabei und der Vater schreit rum und schimpft und ist dann noch beleidigt. Und hinterher nach dem Essen muss das Kind noch zur Strafe irgendwie sein Zimmer aufräumen. Ja? Dann wird man sagen, also der Vater hat aus einer Mücke einen Elefant gemacht. Und das Thema heute, auf das ich gestoßen bin oder das der Herr mir klar gemacht hat, heißt, aus einer Mücke ein Kamel machen. Das ist die Überschrift heute über die Predigt. Und da können wir mal aus Matthäus 23 zwei Verse lesen. Es geht nur um zwei Verse. Und zwar Matthäus 23, Vers 23 und Vers 24. Da heißt es, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Die Hauptsache. Was ist die Hauptsache? Die Hauptsache kann man ganz schnell verpassen. Ich möchte am Anfang mal eine kleine Geschichte vorlesen, wo das ein bisschen illustriert. Nach mehr als 40 Jahren Ehe starb der Gatte einer Frau ganz plötzlich. Einige Monate lang saß sie danach allein in ihrem Haus. Die Rollläden waren heruntergelassen und die Tür abgeschlossen. Schließlich fasste sie aber doch den Entschluss, irgendetwas aus ihrer Situation zu machen. Die Einsamkeit drohte sie allmählich zu töten. Sie erinnerte sich daran, dass ihr Gatte einen Freund gehabt hatte, der eine sehr schöne zoologische Handlung besaß. Irgendein Tier könnte vielleicht ein guter Gesellschafter für sie werden. So fuhr sie eines Nachmittags dort vor und schaute sich das Angebot an. Da gab es Hunde, Katzen, Goldfische, sogar Schlangen. Nichts schien ihr so ganz das Richtige zu sein, so erzählte sie dem Geschäftsinhaber, dass sie ein Tier haben möchte, das ein richtiger Kamerad für sie sein könnte, fast wie ein anderer Mensch, der mit einem im gleichen Haus wohnt. Dem Mann fiel plötzlich einer seiner preisgekrönten Papageien ein. Er zeigte der Dame den bunten Vogel. »Spricht er?« fragte sie. »Natürlich!« Er ist eine richtige Plaudertasche. Jeder, der hier hereinkommt, ist erstaunt über die freundliche Art und das umfangreiche Vokabular, das er besitzt. Darum ist er auch leider so teuer. Gebonkt, sie kaufte den teuren Papagei, brachte ihn in einem großen Käfig nach Hause. Endlich hatte sie wieder einen Gefährten, mit dem sie reden konnte und der ihr auch Antwort geben würde. Das war perfekt. Doch dann tauchte ein Problem auf. Eine volle Woche verging, ohne dass der Vogel ein einziges Wort sagte. Bei seiner Besitzerin löste das verständlicherweise Sorge aus. Sie machte sich wieder auf den Weg zur Tierhandlung. »Wie geht es dem Papagei? Der blabbert ganz schön, was?« »Nicht ein einziges Wort. Ich habe bisher noch keinen Ton aus ihm herausgebracht. Das macht mir echt Sorge.« »Haben Sie letzte Woche, als Sie den Papagei mitnahmen und einen Käfig besorgten, auch einen Spiegel gekauft?« »Spiegel? Nein, ein Spiegel ist nicht im Käfig.« »Da liegt das Problem. Ein Papagei braucht einen Spiegel. Es ist komisch, aber wenn der Papagei sich selbst ansieht, fühlt er sich sofort wohl. Er wird dann ganz bald zu sprechen beginnen.« Also kaufte die Dame einen Spiegel und brachte ihn im Käfig an. Die Zeit verging, es passierte immer noch nichts. Jeden Tag sprach die Dame mit dem Vogel, aber kein einziger Pieps kam als Erwiderung. Schließlich sprach sie stundenlang auf ihn ein, der Papagei verharrte in Schweigen. Eine weitere Woche verging, ohne dass der Vogel einen Laut von sich gab. Jetzt war die Dame ernsthaft verärgert. Der Papagei spricht einfach nicht, erklärte sie dem Geschäftsinhaber. Ich bin allmählich wütend. All das viele Geld, der Spiegel und immer noch nicht. Sagen Sie, hatten Sie auch eine kleine Leiter im Käfig angebracht? Eine Leiter? Nein, ich wusste nicht, dass das nötig wäre. Und dann wird er sprechen? Es wird wie ein Zauber wirken. Der Papagei wird in dem Spiegel schauen, ein bisschen auf der Leiter auf- und abturnen. Und dann wird es nicht lange dauern und Sie werden überrascht sein, was Sie dann hören werden. Glauben Sie mir, sicher liegt es an der Leiter. Die Dame kaufte die Leiter, brachte sie neben dem Spiegel im Käfig an. Dann wartete sie 7, 8 Tage. Es war immer noch nichts zu hören. Warum spricht er bloß nicht? War alles, was sie doch denken konnte. In Tränen aufgelöst erschien sie wieder im Laden. Die gleichen Klagen wie vorher, der Vogel sprach kein Wort. Haben Sie eine Schaukel für den Papagei? War nun der letzte Versuch des Tierhändlers. Eine Schaukel? Nein, ich habe einen Käfig, einen Spiegel und eine Leiter gekauft. Ich dachte, das wäre alles Notwendige. Ich hatte keine Ahnung, dass es auch eine Schaukel braucht. Naja, vielleicht sollten Sie das noch probieren. Ein Papagei muss sich vollständig zu Hause fühlen. Er schaut gerne in den Spiegel, turnt ein bisschen rauf und runter auf der Leiter und im Handumdrehen sitzt er auf der Schaukel und hat einen Riesenspaß. Ich habe festgestellt, dass Papageien gewöhnlich reden, wenn sie auf der Schaukel sitzen. Die Dame kaufte eine Schaukel. Sie befestigte sie an der höchsten Stelle im Käfig, in der Nähe der Leiter und schmeichelte dem Papagei so lange, bis er erst auf der Leiter, dann auf der Schaukel saß. Doch alles half nichts. Es blieb beim absoluten Schweigen des Vogels. Auch die nächsten 10 Tage kam kein Laut aus dem Käfig. Wütend rauschte die Dame diesmal in die zoologische Handlung. Sie kochte regelrecht vor Aufregung. Der Ladeninhaber trat ihr schon an der Theke entgegen. Was macht der Papagei? Ich wette, er ist tot. Mein teurer Vogel ist tot und liegt im Käfig auf dem Boden. Das kann ich einfach nicht glauben. Ich bin direkt geschockt. Hat er überhaupt nicht jemals irgendetwas gesagt? Ja, allerdings. Er hat tatsächlich am Schluss noch gesprochen. Als er dort lag und die letzten Atemzüge ausstieß, kam mit ganz schwacher Stimme noch heraus: Gab es denn in dem Geschäft überhaupt nichts zu fressen für mich? Eine Schaukel, eine Leiter, ein Spiegel. Und die Frau hat den wochenlang nichts zu fressen gegeben. So kann es passieren, wenn man die Hauptsache aus dem Auge verliert. Natürlich wahrscheinlich nur eine erfundene Geschichte, aber die ich zum ersten Mal gelesen habe, hat mich die schon etwas schockiert einerseits und andererseits auch zum Nachdenken gebracht. Was braucht ein Papagei zuerst? Er braucht zuerst mal was zu essen und zu trinken. Der braucht nicht eine Leiter, der braucht auch keinen Spiegel und auch keine Schaukel zuerst. Zuerst mal braucht er Futter. Ja. Was ist wichtig im Leben? Was ist die Hauptsache? Und damit ihr mir ein bisschen folgen könnt in meine manchmal etwas ungeordnete Gedanken, gebe ich euch noch eine kleine Hilfe mit. Könnt ihr einfach durchgehen lassen. Da ist meine Gliederung drauf, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Aus einer Mücke ein Kamel machen. In diese Verse hier in Matthäus 23, Vers 23 und 24, gibt Jesus damals den Pharisäern, seine Jüngern und uns heute eine wichtige, ganz, ganz wichtige Lektion. Eine Lektion über Groß und Klein. Eigentlich eine Lektion, die kleine Kinder schon im ganz kleinsten Kindesalter mitbekommen, was der Unterschied ist zwischen Groß und Klein. Was ist wichtig aus Gottes Sicht? Eine Sicht für die richtige Priorität. Wenn wir jetzt nochmal, wir schauen jetzt immer in den Text rein, ihr könnt die Verse aufgeschlagen lassen, ich gehe immer wieder zu diese Verse. Schauen wir in den Text mal rein. Da werden erst mal kleine Dinge genannt. Die Minze, der Anis, der Kümmel. Und da davon den zehnten Teil. Also etwas, was klein ist, was weniger wichtig ist. Und dann werden ganz große Dinge genannt in dem Text. Gericht, Barmherzigkeit, Glaube. Das sind ganz, ganz große Evangeliumswahrheiten. Das sind große Tugenden, das sind bedeutende Dinge, wichtige Dinge. Schauen wir uns das mal an. Minze, Anis, manche übersetzen statt Anis auch Dill in manche Übersetzungen. Dann Kümmel. Das sind einheimische Gartenkräuter oder Pflanzen im Nahen Osten, die, weil die so aromatische Samen und Blätter hatten, sind die gepflegt und angepflanzt worden und werden als Gewürze verwendet, auch heute noch bei uns hier. Und ich habe auch Kümmel mitgebracht. Ja, jeder weiß ja, wie Kümmel eigentlich, wie es aussieht. Aber ich habe gedacht, ich muss euch doch mal nochmal ein kleines Kümmelkorn hier zeigen. Da habe ich eine Pinzette dabei. Dann gucke ich jetzt mal, wie ich jetzt hier ein einzelnes rausbringe. So, eins ist in der letzten Reihe. Wer kann das sehen? Kann man sehen, das ist eine Kümmelkorn? Ja. Schlecht. Ja, also wenn man hier ins Licht drauf scheint, kann man sehen vielleicht. Also winzig klein, ja. Und wahrscheinlich haben die Pharisäer vielleicht auch nicht so eine tolle Pinzette gehabt, weil wenn man den zehnten Teil von dem, was man daheim hat, an Kümmel abwiegen muss und man hat nicht so eine tolle Waage wie wir heute, dann muss man hier vielleicht zählen und dann braucht man eine Pinzette. So stellen wir uns jetzt mal die Pharisäer vor. Und dann die großen Dinge. Ja, schauen wir uns die großen Dinge an. Gericht, Barmherzigkeit, Glaube, was für große Dinge. Was für wichtige Dinge. Ich gehe nachher nochmal auf die ein. Und in der Bibel gibt es immer wieder Texte, wo Gott uns so diese Lektion, groß und klein, richtig vor Augen stellt. Wie wichtig es ist, das zu unterscheiden und das zu erkennen. Was sind große Dinge, was sind wichtige, bedeutende Dinge? Was sind kleine Dinge, die unwichtig oder weniger wichtig sind? Zum Beispiel Lukas 10, Vers 38 bis 42. Ihr braucht es nicht aufschlagen. Das ist eine Begebenheit, da ist Jesus im Haus des Lazarus und Maria und Martha sind dort. Und die zwei Frauen verhalten sich ganz unterschiedlich. Ja? Die eine ist sehr beschäftigt mit etwas Wichtigem und die andere ist beschäftigt mit etwas noch Wichtigerem. Die Maria. Und hier ist eine Lektion darüber, wie Prioritäten richtig und falsch gesetzt werden können. Jesus tadelt die Martha und sagt zu ihr, dass sie sehr beschäftigt und besorgt ist um viele Dinge, aber Maria das gute Teil erwählt hat. Eins aber ist Not, sagt er dann noch zu ihr. Eins ist Not. Mit anderen Worten, ich versuche es mal mit eigenen Worten wiederzugeben, was Jesus hier sagt. Das ist die Hauptsache, was die Maria hier tut, nämlich auf sein Wort zu hören. Und Kochen ist die Nebensache. Nicht, dass Kochen unwichtig ist, nicht falsch verstehen. Aber in diesem Zeitpunkt ist Kochen unbedeutend. Wenn Jesus da ist und redet, dann ist es wichtig und die Maria hat es erkannt und hat das Richtige erwählt. Das eine ist das Große und in dem das andere ist das Kleine. Dann ein anderer Text, wo wir das sehen, wie wichtig es ist, das zu unterscheiden, ist auch in Matthäus Evangelium, und zwar im Kapitel 22. Also nur ein Kapitel davor, Vers 36 bis 40. Da wird Jesus gefragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da hat Jesus eine ganz gewichtige Aussage gemacht. Da hat einer ihn gefragt, was ist das Größte? Also, Es gibt ja so viele Gebote. Was ist das Bedeutendste? Was ist das Wichtigste? Was steht über alle anderen? Und Jesus gibt sofort, ohne zu überlegen, eine ganz klare Antwort. Das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Und dann nennt er noch ein zweites und sagt, das zweithöchste an zweiter Stelle ist, den Nächsten zu lieben. Für gewaltige Gewichtung, ja. Das müssen wir mal sehen. Also Jesus sagt, es ist nicht alles gleich wichtig, es ist nicht alles gleich viel wert. Und es gibt Dinge, die sind in höchste Priorität, über allem. Gott zu lieben ist das höchste Gebot. Das ist wirklich groß. 1. Korinther 13, Vers 13, da werden verschiedene Gaben genannt. Dinge, die weggetan werden, welche, die bleiben. Und da gibt es auch eine Reihenfolge. Und da heißt, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie geht's weiter? Bitte?
Diese drei.
Aber die größte aber ist die Liebe. Interessant, ja? Jesus macht einen Unterschied. Also durch den Paulus wird es hier so gelehrt. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17 und 18. Also ich greife jetzt ja nur ein paar wenige Stellen raus. Es gibt aber, ihr werdet das, wenn ihr beim Bibellesen seid und mal das beobachtet, wie viele Lektionen über groß und klein, wichtig und unwichtig, findet man in der Bibel sehr viele Lektionen. Römer 14, Vers 17 und 18. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Kleine Dinge, Essen und Trinken, manchmal, was bei uns manchmal sehr groß ist. Und dann plötzlich große Dinge. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das sind bedeutende Dinge. Was ist die Hauptsache? Das müssen wir uns immer wieder fragen. Das können wir uns jetzt auch heute Morgen ständig fragen. Was ist die Hauptsache? Was ist wirklich wichtig? Und ist die Hauptsache bei uns in unserem Leben noch die Hauptsache? Das ist die entscheidende Frage. Ist die Hauptsache bei uns noch die Hauptsache? Also der erste Punkt war, es gibt große und kleine Dinge. Da sind wir jetzt schon fertig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt Menschen, die groß und klein verwechseln. Was waren das für Leute? Es waren die Pharisäer hier, die groß und klein verwechselt haben. Es waren Leute, die sich sehr gut in der Bibel ausgekannt haben, erstens. Die es sehr genau genommen haben. Und doch, obwohl sie es so genau genommen haben, waren sie Heuchler. Manche Übersetzer sogar Schauspieler. Und Blinde. Jesus nennt sie blind. Ihr seid blind. Warum? Weil sie nicht die Wirklichkeit sehen. Es waren Führer einer falschen Religion, möchte ich mal behaupten. Was haben sie getan? Jetzt kommen wir wieder auf unseren Text. Sie haben Minze, Anis und Kümmel verzehntet. Im Lukas-Evangelium in einer Parallelstelle steht Minze und Raute und andere Kräuter, die sie verzehntet haben. Also waren die drei, die der Herr Jesus hier genannt hat, Minze, Anis und Kümmel, waren wahrscheinlich nur ein Auszug von einer großen Anzahl von Kräutern, die sie verzehntet haben. Sie haben kleine Dinge sehr wichtig genommen, sehr, sehr wichtig. Und die großen Dinge, Gericht, Barmherzigkeit und Glaube, da übersetzt der Lukas, in 11, Vers 42, Liebe Gottes, die Liebe Gottes. Das sind große Dinge. Also wahrscheinlich war das auch nur ein Auszug von mehreren großen Dingen, die der Herr Jesus hier nennt. Die haben sie außer Acht gelassen. Die haben sie als unwichtig betrachtet. Sie haben groß und klein verwechselt. Leute, die so gut sich in der Bibel auskannten, haben groß und klein verwechselt. Kann das passieren? Kann das heute auch noch passieren? Das kann passieren. Das kann auch bei uns passieren. Jesus nennt die zweiten Dinge als wichtigere Dinge. Er steht hier das Wort wichtigere. Und das Wort hat Jesus genommen aus den Schriften der Rabbis. Die haben nämlich das ganze Gesetz eingeteilt in zwei Kategorien. Schwere oder wichtige Dinge und leichte Dinge. Und das Wort nimmt er und sagt, es gibt wichtigere Dinge, die bedeutsam sind. Ganz ehrlich, diese Gartenkräuter, die dich hier verzehntet haben, die musste nach dem Gesetz gar nicht verzehntet werden. Sie wurde nicht als landwirtschaftliche Produkte betrachtet. So hat zumindest ein Bibelausleger John MacArthur das hier ausgelegt. Sie waren so unbedeutend, dass sie so nicht aufgezählt werden in den Dingen, die verzehntet werden mussten. Wie war das überhaupt mit dem Zehnte? Der Zehnte, das war eine Art Steuer. 10% vom Einkommen musste abgegeben werden. Und für was war das? Es war für die Leviten. Ja? In der Hauptsache für die Leviten, weil der Herr ihnen kein Erbteil gegeben hat. Jeder Stamm hatte ein Erbteil und die Leviten hatten kein Erbteil. Ihr Erbteil war der Herr und deswegen hat der Herr dafür gesorgt, dass sie auch leben und dass sie Nahrung haben und deswegen musste jeder den Zehnten geben. Und dann sind sie gut versorgt gewesen. Ja, da gibt es genaue Anordnungen in 5. Mose 14 und 12, kann man das nachlesen. Und die Pharisäer, die haben jetzt ganz pedantisch jeden Zehnten von jedem Kraut abgewogen, das sie daheim gehabt haben. Jetzt stell dir vor, die haben daheim richtige Kräutersammlung. 20 Schubladen ihrer Kräuter. Und in dem einen, da ist bloß noch so ein kleines bisschen drin. Das haben sie genau verzehntet. Pedantisch heißt eine übertriebene Genauigkeit. Eine peinlich kleinliche Exaktheit. Mir würde heute sagen, die waren päpstlicher wie der Papst in diesem Punkt. Es waren Erbsenzähler. Kennt ihr das Wort? Ein Erbsenzähler. Das ist auch so einer, der in unbedeutende Dinge so pingelig genau ist, dass man sich schon drüber aufregt. Ja. Auf größte Genauigkeit und Vollständigkeit bedachte Menschen. Es gibt noch ein schlimmeres Wort, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hier sagen darf. Da war auch Sprichwort unter uns hier in Deutschland, ein Korinthenkacker. Ja, das ist genau dasselbe. Aber leider bin ich manchmal auch ein Korintherkacker, der hier vorne steht. Du müsstest mich mal erleben, wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir noch drei kleine, unsere Kinder noch schön klein waren, ja, klein und handlich, in den Urlaub gefahren sind. Und auch heute noch bin ich manchmal so. Bevor ich dann ins Auto gehe, dann werde ich ziemlich hysterisch, ja. Ist das Fenster zu? Ist diese Tür abgeschlossen? Ist das, hast du deinen Ausweis dabei? Ist das Licht ausgemacht? Und da kommen immer kleinere Dinge, die noch gar kein... Das Licht an ist auch nicht. Zahlen wir halt 1 Euro mehr Strom. Die Zeit, wo wir im Urlaub waren, da geht die Welt ja nicht unter, ja. Aber lauter so kleine Dinge. Und vielleicht entdeckst du das bei dir auch, wenn du ein Erbserzähler bist. Und jetzt, was kritisiert Jesus hier bei den Pharisäern? Er kritisiert nicht das, dass sie den Zehnten gegeben haben. Und auch nicht ihre Gründlichkeit. Er sagt sogar, dies hätten sie tun und jenes nicht lassen sollen. So steht es hier. Ja? Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Er sagt nicht, dass es verkehrt war, die Zehnte geben. Er sagt auch nicht, dass es verkehrt war, dass sie das genau genommen haben. Aber was kritisiert er? Es wird übrigens in 5. Mose 14 sogar vorgeschrieben, wenn es um die Zehnte geht, dass man gewissenhaft sein soll, dass man das schon genau nehmen soll. Sie sind blinde Führer. Warum sind sie blind? Weil sie nicht mehr gesehen haben, was groß und wichtig ist und was klein und unbedeutend ist. Für das Wesentliche blind. Heuchler. Scheinheilige. Das ist nicht wahre Heiligkeit. Ja? Wo ist das passiert? Wo haben sie das in der Praxis noch gemacht? Ja? Wo haben sie sich so verhalten, dass sie große Dinge beiseite gelassen haben und kleine unwichtig genommen? In Matthäus 9, Vers 11 bis 13, ich lese mal kurz noch ein paar Verse vor. Als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken benötigen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die haben auch wieder was weniger wichtig ist, groß gemacht und eine große Sache klein gemacht. Und der Herr sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Eure ganze Opfer, die ihr bringt, das war ja vom Gesetz gefordert, ja, es war ja richtig, Opfer zu bringen. Aber sagt, eure ganze Opfer, ich sage es mit eigenen Worten, könnt ihr alle einpacken, wenn ihr so unbarmherzig miteinander umgeht. Ich will Barmherzigkeit, nicht Schlachtopfer. Und ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht Gerechte. Wenn ihr so mit Menschen, die verloren sind, umgeht, dann nehmt eure Opfer und geht nach Hause mit. Da will ich nichts davon. Das ist furchtbar für mich. Der Prophet Amos sagt sogar, ich kann das Gebläh eurer Lieder nicht mehr hören und äußert sich über die Opfer auch noch ziemlich negativ. Wenn das Wesentliche nicht da ist, ja, was nützt ja dann die kleinen Opfer? Was soll da Gott Gefallen dran haben? Und so war, das war hier eine große Sache mit den Pharisäern. Und wenn wir den Matthäus 23 lesen, es sind insgesamt 7 Weherufe. Und das ist einer davon. 7 Weherufe, das heißt Gerichtsandrohungen. Ist ein Verdammungsurteil eigentlich. Und das ist ja der 4. Weheruf in Matthäus 23, Vers 23. Und das war eine ganz ernste Sache eigentlich. Ja. Und das ist auch heute noch eine ernste Sache. Das Problem und die Sünde war, sie haben Gottes Prioritäten vertauscht. Das, was wichtig war, für sie nicht wichtig. Was unwichtig war, stand ganz oben. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Mann, der ständig in seiner Wohnung hin und her läuft, alles erneuert, er streicht, er kauft sich Möbel, den besten Raumspray, neue Vorhänge. Aber er hat noch nie seinen Nachbarn eingeladen und ihm ein Zeugnis seines Glaubens gegeben. Noch nie. Merkt ihr, da ist irgendeine Schieflage, da ist irgendwas vertauscht. Wenn das so wichtig ist und das, was noch viel wichtiger ist, unterlassen wird und das andere wird so genau genommen, dann ist irgendwas auf dem Kopf. Da müssen wir aufpassen, dass nicht die Welt auf dem Kopf steht. Ja? In unserem Leben kann das auch passieren. Hat einer ein Lied gedichtet und ich glaube, dass der Liederdichter, der das gedichtet hat, irgendwie den Gedanken im Kopf gehabt hat und es verstanden hat. Vielleicht kennt ihr das Lied, das heißt, Sieh, hier bin ich mein König. Ist das bekannt hier? Sieh, hier bin ich mein König. Ich weiß nicht, ob es in dem Liederbuch drin kommt. So ein älteres Lied und da heißt ein Vers, mach was groß dir mir groß, was dir klein ist mir klein, dass ich folge dir Jesus allein. Mach vom eigenen Sinn von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Mach was groß, dir, mir groß, und was dir klein, mir klein. Ja, das ist doch ein ganz beachtliches Lied. Was ist dir wichtig? Überleg mal, wenn wir jetzt hier sind, kann man ja mal kurz auch drüber nachdenken. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was ist dir heilig? Für was würdest du kämpfen? Wir müssen Unterschiede machen zwischen groß und klein, zwischen wichtig und unwichtig, zwischen Hauptsache und Nebensache. Was kommt zuerst? Prioritäten setzen. Und warum müssen wir das machen? Warum ist das so wichtig? Ich sage euch einen Grund, warum es so wichtig ist. Weil die Welt um uns herum alles auf den Kopf stellt. Sie redet uns ein, dass das wichtig ist und das und jenes, dass du genau dieses Deo besitzen musst, um glücklich zu sein. Sie sagt uns, das Wichtigste ist, dass deine Kinder mit 2 Jahren am besten in eine Kinderkrippe gehen, damit sie den Umgang mit anderen lernen. Ist das wirklich das Wichtigste? Und warum sagen dann die meisten Kinderärzte und Psychologen, dass es für Kinder wichtig ist, dass Vater und Mutter als Bezugsperson da ist, und zwar so lange wie möglich? Dass das Beste für das Kind ist. Die Welt sagt, du brauchst ein tolles Auto. Auch wenn du dafür Schulden machen musst. Die Welt sagt, du sollst als Frau, wenn du ein Kind bekommen hast, schnellstmöglich wieder arbeiten gehen. Denk an deine Karriere und Selbstverwirklichung und an das Geld, das du brauchst, um euer Haus abzuzahlen. Ein anderer sagt, Hauptsache du bist gesund. Was sagst du zu jemandem, der zu dir sagt, Hauptsache du bist gesund? Ja. Muss man vorsichtig sein bei der Antwort. Gesundheit ist nicht unwichtig. Wichtiger als alle materiellen Dinge an einmal. Aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist was ganz anderes. Wenn die Hauptsache Gesundheit wäre, dann würde ich manchmal an der Hauptsache ganz schön vorbeileben, weil ich bin öfters krank. Das ist nicht die Hauptsache. Das ist nicht unwichtig, aber es ist nicht die Hauptsache. Und die Welt sagt uns ständig, was die Hauptsache ist und was ganz wichtig ist. Und da müssen wir aufpassen. Die Dinge sind meistens auf dem Kopf. Das ist gar nicht die Hauptsache. Deswegen müssen wir aufpassen, was ist wirklich, was ist wichtig, was ist die Hauptsache, was zählt wirklich im Leben. Die Jenny, unsere Tochter, hat mir mal vor Jahren einen schönen Aufsticker geschenkt. Also den mache ich jetzt mir gleich hin. How is it going to end, heißt er. Das ist aus einem Film. In einem Film war das mal so eine Aussage, die uns allen irgendwie gut gefallen hat. Na, jetzt muss aber das noch hingehen. Das heißt übersetzt, wie wird es enden? Was kommt am Ende dabei raus? Überdenke das, was du tust und überlege, was wird mal da draus in ein paar Jahren? Wie wird es enden? Das ist ein guter Gedanke, ja? Die Frage muss man sich immer wieder mal stellen. Wie wird es enden? Die Welt sagt uns, das ist wichtig. Aha, dann überleg mal, was wird in ein paar Jahren da draus werden? Und wenn du darüber nachdenkst, stellst du fest, dass es oft auf dem Kopf ist. Das, was Jesus sagt, wenn wir das tun, ja, was wirklich wichtig ist, da können wir ganz getrost sein. Das wird in 10 Jahren ein wunderbares Fundament sein. Da haben wir auch tolle, was ganz Tolles kommt da raus. Da kommt immer was Gutes raus. Die Auswirkungen werden gut sein. Wo führt es hin, wenn ich so und so lebe? Die Frage muss man sich stellen, wie wird es enden? Was passiert, wenn man wichtige Dinge nicht wichtig nimmt? Ich sage euch, ich habe vor ein paar Wochen das live in der Firma bei uns erlebt. Und zwar ein Abteilungsleiter, der nur noch für die Firma gelebt hat. Er war samstags in der Firma, wenn ich sonntags vorbeigefahren bin bei uns in der Firma, stand sein Auto auch da. Der Mann hat frisch gebaut, 2 kleine Kinder. Und ich wusste schon vor Jahren, wo das Ende wird. Seine Frau wahrscheinlich auch, das hat sie nämlich auch gesagt. Und jetzt sage ich euch, was passiert ist. Der Mann hat den Herzinfarkt. Hat jetzt 4 Bypässe drin. Das Zuhause ist kaputt, wohnt nicht mehr daheim. Seine Gesundheit ist kaputt. Und wenn er nicht aufpasst und nicht irgendwann einmal den Hebel umlegt, dann wird sein Leben bald zu Ende sein. Also das geht dann keine Jahre mehr. Ist das vorhersehbar? Ich sage euch, das ist vorhersehbar. Solche Dinge sind vorhersehbar. Wenn jemand so die Prioritäten vertauscht, ich habe eine Familie, habe ein Haus, habe Kinder und nur noch die Arbeit zählt, dann ist irgendwas verkehrt. Nicht, dass man nicht fleißig arbeiten soll, ja. Jeder soll hier seine Arbeit fleißig tun und ordentlich sich einsetzen mit Freude in der Firma. Aber Vorsicht, ja, die Arbeit kann zu Gott werden. Und wenn plötzlich die Familie, wenn die Kinder noch nicht mehr wissen, wie der Vater aussieht, weil er am Wochenende auch noch in der Firma ist, dann ist irgendwas schief. Und ich sage euch, das ist die Strategie, die der Teufel hat. Er will uns davon abhalten, das Wichtigste zu tun. Er lenkt uns ab vom Wichtigen zum weniger Wichtigen. Dann hat er schon gewonnen. Und da müssen wir unheimlich aufpassen. Wir sind als Christen da auch in ganz großer Gefahr. Ja, nicht nur die Ungläubigen, das ist jetzt ein ungläubiger Mann, von dem ich gerade erzählt habe. Ich meine jetzt mich und euch auch. Wir sind da in großer Gefahr. Da gibt es eine kleine Geschichte. Eine Prinzessin hat einem Mann, der schneller laufen kann als sie, versprochen, ihr Mann sein zu dürfen. Da kam der Erste. Der wollte unbedingt Prinz werden und er war schnell, aber sie war viel schneller. Die musste dann also in einem Wettlauf miteinander antreten. Dann kam der Zweite und der war wirklich sehr, sehr schnell. Aber sie war schneller, die Prinzessin. Und so ging es eine ganze Zeit lang und es hat sich niemand gefunden, der schneller war als sie. Doch eines Tages kam ein junger Mann und er wollte mit ihr laufen und es ging los. Und er war wirklich sehr schnell und er hielt mit ihr mit. Doch sie war ein kleines Stückchen vor ihm. Es waren nur 100 Meter. Dann zog der junge Mann plötzlich aus seiner Tasche eine goldene Kugel. Und diese goldene Kugel, die rollte er so in die Bahn, dass die Prinzessin sie sehen konnte. Und sie war so fasziniert von der goldenen Kugel, dass er dieses Rennen gewonnen hat. Und so durfte er sie heiraten. Ich sage euch, das ist genau die Masche, die der Teufel anwendet. Genau das ist die Masche. Wir sind unterwegs auf ein gutes Ziel. Ja, wir wollen dem Herrn nachfolgen. Und dann kommt der Teufel und rollt uns eine schöne, tolle, goldene Kugel in den Weg, um uns vom Wesentlichen, vom Eigentlichen abzulenken. Und plötzlich ist die Hauptsache die Nebensache. Das ist nicht so, dass der Herr Jesus dann keine Rolle mehr spielt in unserem Leben, aber er ist nur noch der Beifahrer. Er ist nur noch Nebensache. Das läuft nur noch nebenher. Und da ist ein junger Mann und er wünscht sich so sehr eine hübsche Frau. Ja? So wie hoffentlich heute hier auch ein paar junge Männer sitzen, die sich auch eine hübsche Frau wünschen. Und er weiß, er will nur eine gläubige Frau heiraten. Und er bleibt fest entschlossen. Und dann kommt der Teufel und rollt eine goldene Kugel. Rollt seine goldene Kugel. Und der hat die Kugeln genau ausgesucht, welche uns gefallen. Ganz genau. Der weiß ganz genau, was uns gefällt und wo wir versucht, wo er uns kriegen kann. Und dann lernt der junge Mann eine total mega schöne junge Dame kennen. Die ist so nett und sowas von freundlich und so hübsch. Leider ist sie nicht gläubig. Noch nicht, denkt er. Er verliebt sich, er befreundet sich und heiratet. Und bereut. Warum? Weil er die Hauptsache vergessen hat. Ja. So einfach. Also die Bibel, also die Wahrheiten der Bibel sind eigentlich so einfach, ja, für einen ganz einfachen Menschen, der einen IQ von 20 hat, komplett zu verstehen. Manchmal sind wir so kompliziert, wir haben vielleicht einen IQ von 120 im Schnitt, dass wir die einfachen Dinge nicht mehr verstehen. Es ist so einfach, die Hauptsache vergessen. Und wenn man die Hauptsache vergisst, kann es nicht gut gehen. Ja? Das kann nur schief gehen. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Interessant, der König Salomo gibt in seinem Buch Prediger gibt er eine wirklich interessante Antwort. Also wer das Buch Prediger liest, braucht sich nicht wundern. Ich verstehe da manche Sachen auch nicht drin. Nicht ganz leicht zu lesen, aber so der Grundgedanke, den muss man verstehen. Der Salomo, der hat alles ausprobiert, was ihn glücklich macht, was wichtig ist. Alles, was er, da kommt immer der Begriff vor, unter der Sonne. Alles, was man unter der Sonne hier auf dieser Erde kriegen kann. Er hatte Besitz. Er hat es mit Besitz probiert. Er hat gedacht, ja, wenn ich viel habe, tolle Häuser, Gärten. Er hat ja richtige Gartenanlage angelegt, ja, mit tollsten Blumen und so und Springbrunnen und Goldfische und ich weiß nicht, was da alles. Ja, also man kann sich das ja ein bisschen ausmalen. Dann hat er es mit Frauen probiert. Er hat es mit Alkohol probiert. Also sexuelle Befriedigung, Spaß, sich betäuben, sage ich mal. Dann hat er es mit, irgendwie war es das auch nicht, dann hat er es mit Wissen probiert. Viel lesen, gewaltiges Wissen, große Weisheit ansammeln, riesige Bibliothek aufgebaut. Irgendwie war es das auch nicht. Dann hat er es mit, ja, er hat ein hohes Ansehen, er hat eine hohe Stellung gehabt, mit Macht. Er hat was zu sagen. Er hat alles ausprobiert. Alles das, was wir so denken, wo vielleicht irgendwo Glück drin sein könnte, ja, was viele junge Leute heute auch erstreben. Ja. Viel Geld besitzen, ein großes Haus, eine hübsche Frau. Ja, das ist alles hier enthalten. Der Salomo sagt, ey, das ist nichts Neues. Habe ich alles schon probiert. Und bevor du es probierst, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Er sagt nämlich immer wieder, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Es ist es nicht. Das ist wie ein Haschen nach Wind. Ich kann es nicht greifen. Ich kriege das Leben nicht. Ich habe wieder was probiert und es war wieder nicht das Leben. Und es war wieder nicht das Wichtige und es war wieder nicht die Hauptsache. Und die wirkliche Erfüllung habe ich wieder verpasst. Und dann sagt er aber, also er sagt, alles ist Nichtigkeit. Alles unter der Sonne macht keinen Sinn. Er hebt seinen Blick dann über die Sonne und sagt ganz am Ende von Buch Prediger, ganz am Ende Kapitel 12, Vers 13 folgendes. Und das braucht er nicht aufschlagen, aber ich sage euch, was er da sagt. Er fasst all seine Erfahrungen zusammen in einem Satz, was er aus dem gelernt hat. Er sagt, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also die Hauptsumme, das heißt, unterm Strich, was ist rausgekommen? Und sagt er, fürchte Gott. Und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Oder ich sage es mal mit meinen Worten, die Gemeinschaft mit Gott und seinen Wille zu tun, das ist wirklich wichtig. Und das erfüllt und das bringt Befriedigung und Glück. Ist interessant, ja, dass jemand in einem Satz die Hauptsache so zusammenfassen kann. Also könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr daheim seid. Prediger 12, Vers 13. Das ist wirklich ganz entscheidend. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Es gibt, ja, die Gliederung vor euch habt, es gibt zwei Tiere, die groß und klein verdeutlichen. Auch das finde ich sehr interessant. Der Herr Jesus, der hat so lebendig gepredigt, gell? Und immer wieder Anschauungsunterricht. Und hier nimmt er zwei Tiere, nämlich ein Kamel und eine Mücke. Sehr interessant, ja. Die Mücke, das kleine Tier, das haben sie ausgesiebt, die Pharisäer, damit sie es ja nicht aus Versehen trinken. Und Jesus sagt, und das Kamel, das habt ihr verschluckt. Das ist interessant, ja. Die Pharisäer, wenn sie was getrunken haben, auf der Hochzeit oder sonst wo, da haben sie halt oft ihre Getränke durch ein feines Tuch gegossen, damit ja nicht aus Versehen so eine ganz kleine winzige Mücke drin sein könnte. Denn die Mücke war ein unreines Tier, das wäre ja schlimm. Würde sie sich ja verunreinigen, wenn sie aus Versehen eine kleine Mücke trinken. Die Mücke war das kleinste aller unreinen Tiere und das Kamel war zur damaligen Zeit das größte aller unreinen Tiere. Also Jesus nimmt wirklich so ungefähr das kleinste und das größte und stellt es mal so gegenüber, ja. Die Mücke und das Kamel. Wir würden heute vielleicht sagen, die Zecke und der Blauwal. Ja, vielleicht für uns die kleinste und größte Tiere. Also ganz grob, ja. Also wahrscheinlich gibt es schon noch kleinere wie die Zecke. Aber Blauwal wird nicht so arg viel geben, wo es den übertrifft. Und stellt so ganz krass die Gegensätze gegenüber. Eine Mücke aussieben, das ist klar, das kann man noch nachvollziehen. Aber ein Kamel verschlucken, das stelle ich mir schon sehr witzig vor. Wenn ich mal das bildlich versuche zu malen, sagt zu einem Kind, mal mal ein Mensch, der ein Kamel verschluckt. Ja. Das wird bestimmt ein lustiges Bild geben. Und genau das Bild verwendet Jesus. Aber so ist es, wenn man große und wichtige Dinge nicht wichtig nimmt. Die großen Dinge, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glaube, die Liebe Gottes. Solche Basics, solche fundamentale wichtige Dinge, ja. Das sind die Grundlage. Nicht interessant, also, dass der Prophet Hosea, also ihr braucht es nicht aufschlagen, aber im Kapitel 2, Vers 21 und 22, lese ich euch mal vor, ob euch was auffällt. Hosea 2, Vers 21 und 22. Es wird geschehen an jedem Tag, der werde ich erhören, spricht der Herr. Ich werde den Himmel erhören. Moment, hoffentlich bin ich ja auch noch richtig. Nee, ich bin nicht richtig. Ja, das kommt jetzt darauf an, was für eine Übersetzung man hat. Ich glaube, im Vers 19. Bei mir ist es Vers 19, bei manchen ist es Vers 22 nur sehr. Da heißt es, ich will dich mir verloben in Ewigkeit und will dich mir verloben in Gerechtigkeit. Beobachtet mal die Begriffe. Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Und mich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen und so weiter. Da kommen genau die gleichen großen, wichtigen Dinge vor. Der Herr sagt, spricht ja von Verlobung, von Beziehung zu seinem Volk und nennt er genau die gleichen Dinge, je nachdem, was man für eine Übersetzung hat. In manchen Übersetzungen sind es ganz wortwörtlich die gleichen Dinge, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und sogar Glaube. Diese zwei Tiere, das ist schon gewaltig, wie der Herr das hier als Anschauungsunterricht nimmt. Und ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Das ist ja keine richtige Bibelübersetzung in dem Sinn, aber eine Übertragung. Aber manchmal trifft die den Nagel so dermaßen auf den Kopf. Ich lese mal die Verse in Matthäus 23, Vers 22 und 23 mal aus der Hoffnung für alle vor. Und da ist gleich eine Menge, ja, da können wir auf unser Leben richtig gut übertragen. Da heißt es, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das Nebensächliche nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke entrüstet aus eurem Essen. Doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen und seid doch selber blind. Also das finde ich gut ausgedrückt. Das Wesentliche, das Wesentliche. Warum streiten Gemeinden heute in vielen Gemeinden über Kopfbedeckung und evangelisieren aber gar nicht mehr in der Gemeinde? Kommst du in eine Gemeinde und da merkst du, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ja, ich hoffe nicht, dass es bei euch jetzt der Fall ist. Gehe mal nicht davon aus. Aber manchmal ging mir schon so, ich komme in eine Gemeinde und merke, irgendwie ist hier ein bisschen der Wurm, muss irgendwo der Wurm drin sein. Und nachher kriegt man mit, ja, da gibt es Differenzen und da gibt es Streit über dies und jenes und dann gibt es Streit über die Kopfbewegung. Und da fragt man so nach, ja, als Außenstehender hat man da jetzt, tut man sich da jetzt nicht groß einmischen, aber dann fragt man mal nach, so wie es sonst so geht in der Gemeinde. Dann stellt man fest, die ganze Gemeinde evangelisiert gar nicht mehr. Nicht einmal die Einzelnen. Man hört kaum noch was. Wie kann das sein, ja? Da ist ja auch irgendwie, merkt ihr? Also die Kopfbedeckung, wie oft kommt die vor im Neuen Testament? Einmal. Wie oft kommt Evangelisieren vor? Hab's nicht gezählt. Aber unzählige Male. Wir sind ein Brief Christi. Wir sind seine Zeugen. Wir sind als Licht und Salz in diese Welt gestellt. Ja? Wir sind dazu, das Evangelium weiterzusagen. Das sind hunderte von Stellen wahrscheinlich. Und die Apostelgeschichte ist voll davon, dass die ersten Christen das auch praktiziert haben. Ja? Man merkt hier irgendwie, ja, das Wichtige ist plötzlich unwichtig und das weniger Wichtige ist plötzlich wichtig. Und dann gibt es Streit, dann gibt es Probleme. Was hältst du von einem Bibelschüler, der genau zu allen Symbolen in der Offenbarung was sagen kann? Der seitenweise Abhandlungen über die Zahl 666 schreibt, aber wenn du seine Frau fragst, sagt sie dir, wie wenig Zeit er für sie hat, wie unfreundlich er zu Hause ist und dass er stundenlang im Internet surft. Was würdest du sagen? Was würdest du halten von so einem Bibelschüler? Ich sage dir nicht, was ihr davon haltet, aber ich sage dir eins, hier ist etwas vertauscht. Ja, merke mir, dass da Dinge vertauscht werden. Zu der Frau unfreundlich sein, ist doch wichtiger, als über jedes Ding alles eine Abhandlung schreiben. Also ich kann dir nicht sagen, was die Zahl 666 bedeutet. Ich habe auch schon Auslegungen darüber gelesen, aber wenn das jetzt nicht unwichtig wäre, dass man sich damit mal beschäftigt. Aber wenn das so wichtig ist, ja, dass man daheim nur noch unfreundlich ist und im Internet surft und was weiß ich alles macht und sein Leben vielleicht nicht einmal auf die Reihe kriegt, dann ist das Kamel verschluckt und die Mücke ausgesät. Der Fred Colvin, ein Missionar und Evangelist in Österreich, hat mal gesagt, keinen erstrangigen Einsatz für zweitrangige Dinge. Das muss man erst mal drüber nachdenken, was das heißt. Ja. Nicht sich mit voller Kraft und viel Zeit und allem einsetzen für Dinge, die gar nicht so wichtig sind. Den erstrangigen Einsatz, die ganze Kraft, dein ganzes Herz, dein ganzes Geld, deine ganze Zeit investieren wir nicht in kleine Dinge, sondern in die wichtigen Dinge. Das muss ich mir selber immer wieder sagen und bin da auch herausgefordert. Das ist was, wo man oft merkt, dass man hier sich ziemlich verrennt. Ja. In Gemeinden, wie ist es da oft? Oft dreht man sich um kleine Dinge. In manchen Gemeinden, da streitet man über Sitzordnung. Ja. Oder ob man ein Buch von dem Autor noch lesen kann oder nicht lesen kann. Ja, man muss schon prüfen, natürlich. Aber ich sage euch, man kann es so dermaßen übertreiben. Ich habe einmal gehört, eine Kritik an einem amerikanischen Autor und seine Bücher. Der würde nichts über Sünde und nichts über Hölle sagen. Ich habe mir ein Buch gekauft von dem, ich habe es gelesen. Ich sage euch eins, da kam Sünde oft vor, da kam Hölle oft vor. Die Leute, die das behauptet haben, alle Bücher von dem Verband. Man muss schon genau hingucken. Also erstens mal hat es gar nicht gestimmt. Und zweitens mal muss man schon ein wenig vorsichtig sein. Und dass man nicht Leute verurteilt. Früher, also vor 10, 15 Jahren, als der Billy Graham seine großen Züge noch gemacht hat, seine Feldzüge oder noch länger her, dann ist auch in Deutschland gab es ziemliche Kritik an Billy Graham. Ja? Ich meine, ich könnte darüber denken, wie ihr wollt. Ich denke, habe meine Meinung darüber, aber ich sage euch eins. Der Mann hat wahnsinnig viel mit Gott erlebt. Und der ist vor Königen und Leute gestanden, da wo du und ich nicht stehen. Und hat denen klipp und klar ins Angesicht gesagt, dass sie verloren sind, dass sie Jesus brauchen. Und das würdest du und ich, da würden wir so klein sein, mit Hut, wenn wir vor solche Leute stehen. Egal, vielleicht hat er manche Dinge falsch gemacht. Und er hat auch ein Buch geschrieben, als er älter war, wo er sagt, Dinge, die ich heute anders machen würde. Er hat manche Sachen auch eingesehen. Aber wisst ihr, wir müssen immer wieder aufpassen, gell? Man kann sich an so kleine Dinge verzetteln und die kleine Unwichtige wichtig nehmen und die Wichtige unwichtig. Muss da so aufpassen, gell? Man kann streiten darüber, wie man die Bibelstunde abhält, welche Musik man in der Gemeinde hat. Und oft übersehen wir die ganz großen und entscheidenden wichtigen Dinge. Die übersehen wir dann. Da muss man wirklich aufpassen. Üben wir Gastfreundschaft? Hast du schon alle hier in der Gemeinde bei dir schon zu Hause gehabt? Kann jeder mal sich überlegen. Jeder, der hier sitzt, darf sich mal überlegen. Habe ich schon alle? Guckt euch mal rum. Habe ich schon alle bei mir daheim zu Hause gehabt? Wenn nicht, dann hast du eine gute Aufgabe für die Zukunft. Das ist was Wichtiges, ja. Gastfreundschaft ist so was Wichtiges. Das ist was Großes. Das ist wirklich was, wo man sich Gedanken machen muss. Und wenn ich mit Renate unterhalte, wen wir einladen können, dann überlegen wir immer wieder, wen haben wir noch nicht eingeladen? Nicht nur immer die einladen, die man sowieso gern hat, ja. Seine Freunde. Gastfreundschaft heißt eigentlich übersetzt vom Griechischen den Fremden liebe. Es geht eigentlich nicht nur um Gläubige, sondern auch seine Nachbarn und Ungläubige. Und das ist was nicht Unwichtiges. In der Apostelgeschichte sehen wir ein Ehepaar, Aquila und Priscilla, die haben durch Gastfreundschaft in ihrem Haus, überall wo sie waren, haben sie ein offenes Haus gehabt. Immer wo sie hinzogen sind, war eine Gemeinde in ihrem Haus. Ja? Die haben das praktiziert und so sind Menschen zum Glauben gekommen. Das ist wichtig, ja. Stellen wir das nicht an der untersten Stelle, sondern stellen wir das mal weiter hoch. Bekennen wir, ich sage jetzt mal auch was Wichtiges, bekennen wir einander unsere Verfehlungen, entschuldigen wir uns einander und vergeben wir uns. Ist das wichtig? Ich würde sagen, sehr wichtig. Ja? Manchmal kann man sich über die Farbe von einem Haus streiten und über was weiß ich alles, ja, und vielleicht was für ein Pult hier vorne steht oder keine Ahnung was. Ja. Gibt es manche Gemeinden, die diskutieren und streiten über solche Dinge. Aber haben sie einander vergeben? Haben sie einander ihre Schuld bekannt? Und solche ganz fundamentale, wichtige Sachen, haben sie sich entschuldigt? Da gibt es Leute, die sind jahrelang verbittert und sitzen in der gleichen Gemeinde. Da ist doch das Wichtige völlig außer Acht gelassen und das Unwichtige groß gemacht. Da muss man so aufpassen. Ja. Das kann auch in der Familie passieren. Ich sage euch, ich bin da leider ein ganz schlechtes Beispiel. Ich habe mit meiner Frau über Milch gestritten, aber richtig gestritten. Über Milch. Normale weiße Kuhmilch, ja. Und zwar, ob Rohmilch besser ist als abgekochte Milch. Habe ich irgendwo mal ein schlaues Buch gelesen, der eine hat andere behauptet, nur Rohmilch. Alles andere ist ungesund. Oh, und da haben wir uns gestritten, was ist welche Milch. Wisst ihr, das ist sowas lächerlich. Wenn ich darüber nachdenke, denke, was für ein Vollidiot bin ich eigentlich. Ja. Über Milch streiten mit meiner Frau, es wäre doch viel wichtiger gewesen, ihr ermutigendes Wort zu geben oder sie zu trösten, wenn es ihr mal nicht gut geht. Und nicht über Milch zu streiten. Ja. So was Lächerliches. Vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben, dass ihr solche kleine Dinge manchmal findet. Da streitet man über Sachen. Wenn das ein anderer mitkriegt, der lacht sich kaputt. Ja. Persönlich, wie oft reden wir? Und ich denke jetzt auch mal an euch junge Menschen, es gibt ja auch einige junge Leute, die hier sind. Wie oft reden wir über Sport, über Fußball, jetzt war ja die WM, über Kleidung, Essen, irgendwelche Events, über das neueste iPhone. Und warum so wenig über Gott, über Gebetserhörungen, die man erlebt hat, über sein Wort, was man in der stillen Zeit gelesen hat, was einem wichtig geworden ist. Was einen angesprochen hat, oder über den Tod. Ja. Wie viele junge Leute reden über den Tod? Über Menschen, die man besuchen könnte und ihnen das Evangelium weitersagen? Alles so ein bisschen unbequeme Sachen, so irgendwie so. Ja. Aber es sind eigentlich wichtige Dinge, alles Wichtige. Und wie wichtig ist es, ob Deutschland ausgeschieden ist bei der WM? Das ist völlig unwichtig. Natürlich für ein Sportlerherz, ein Fußballer wie mich ist natürlich schon was. Nicht ganz unwichtig. Aber bedeutungslos. Völlig bedeutungslos. Ob ihr iPhone 8 oder 7 habt. Ich habe gar kein iPhone, aber für manche Jugendliche ist es so wichtig. Ja? Meine Arbeitskollegin, die legt ganz große Wert auf, dass sie das neueste Modell von iPhone hat. Ich weiß nicht, sind wir bei 10 oder keine Ahnung, was für eine Nummer. Das muss ich haben, ja. Sowas von unwichtig. Sowas von bedeutungslos. Da müssen wir so aufpassen, ja, dass wir nicht auch unserem persönlichen Leben, so viel über so unwichtige Dinge rede und nachdenke, uns Sorgen mache, uns Gedanken mache und ständig, ich muss das einkaufen und jenes. Und die ganz wichtige Sache, hinterangeschoben hin. Kommen wir zum Schluss. Was ist das Wichtigste? Ja? Natürlich das Wichtigste Gott. In einem Wort ausgedrückt. Gott ist die wichtigste Person. Und aber nicht nur sonntags und nicht nur morgens in der stillen Zeit, sondern eigentlich unser ganzes Leben hindurch. Und in allem möchte er einbezogen werden. Und er möchte in allem den ersten Platz haben. Jesus sagt es. Was ist das höchste Gebot? Gott zu lieben ist das höchste Gebot. Sich an ihm zu freuen, ja, das ist doch eigentlich das Größte und Höchste. Wenn man die 10 Gebote sieht, wie fangen sie an? Komm, alles wichtig, das sind alle 10 Gebote sind wichtig, aber das Wichtigste steht ganz oben. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das Wichtigste. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir sind aufgefordert, irgendwie in unserem Leben nachzudenken und zu prüfen, worauf es ankommt, was wirklich wichtig ist. Ja. Da gibt es einen Vers, das ist jetzt der vorletzte Vers, den ich vorlese, im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 10, und das finde ich ein sehr wichtiger Vers. Da sagt der Paulus, und da geht es um eine Gemeinde, die eigentlich wirklich ja, gut unterwegs war, richtig vorbildliche Gemeinde in Philippi. Aber er betet um was? Und das finde ich interessant. Warum betet der so? Was habe ich am Anfang mal gedacht? Aber jetzt verstehe ich es, warum. Am Vers Philipper Kapitel 1, Abvers 9. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsichten. Jetzt kommt's. Damit ihr prüft, was das Vorzügliche sei. Oder andere Übersetzer, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Andere Übersetzer, damit ihr prüft, was das Wichtigste ist. Sein Gebetsanliege ist, dass ihre Liebe zunimmt, dass sie noch mehr erkenne, aber dass sie prüfe, was ist die Hauptsache? Was ist wichtig? Finde ich ein gutes Gebetsanliege. Ja? Auch für uns persönlich, wenn du ein Gebetsanliege suchst für dich, ich kann für mich sagen, Joachim, ich kann das Gebet so formulieren, Herr, was, zeig mir, was das Wichtigste ist. Was auch für mich wichtig ist im Leben. Und dass ich die unwichtigen Dinge weiter unten hinstelle und die wichtige ganz oben hin. Eine Hilfe ist es manchmal, eine ganz praktische Hilfe, wenn man Sachen auf einen Zettel schreibt und tut, schreibt drauf, das ist wichtig, darf ich nicht vergessen. Auch diese Woche, das muss ich machen, den möchte ich besuchen oder das möchte ich machen. Und das tut es in sein Geldbeutel, das sieht man es immer wieder, wird man immer daran erinnert, aha, da ist noch was offen. Das ist wichtig. Oder an der Pinnwand hinhängen. Wisst ihr, was ein Soldat uns voraus hat? Ein Soldat, der im Krieg war, der hat uns was voraus. Ein Soldat lernt, was wichtig ist. Weil sein Leben so konzentriert auf eine Sache ist, dass alles andere bedeutungslos wird. Alles. Ja? Der Paulus greift es auf, braucht er nicht Nachschlage, aber im 2. Timotheusbrief, das ist der letzte Vers, den ich heute vorlese, 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 und 4, sagt er, nimm teil an den Leiden als ein guter Soldat Christi Jesu. Und dann sagt er was? Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und dann bringt er noch das Bild von einem Wettläufer. Das ist auch so ähnlich. Ein Wettläufer, der hat auch nur ein Ziel vor Augen und der wird alles dran setzen, es ist ihm egal. Er wird seine ganze Ernährung, sein ganzes, alles, was er macht, darauf ausrichten, dass er diesen Wettkampf gewinnt. Und so ist es beim Soldat, der ist im Krieg. Ein Soldat interessiert sich nicht dafür, welche Farbe sein T-Shirt hat. Er interessiert sich nicht dafür. Über ganz viele Sachen macht er sich nie Gedanken. Braucht er sich keine Gedanken mehr. Er ist nur hier, um zu kämpfen. Und er muss Menschen erschießen und er muss für sein Land kämpfen. Und das ist, er ist so fokussiert, ja, das Wichtigste steht ihm klar vor Augen. Und hier sagt der Paulus, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens. Der hat keine Zeit, darüber nachzudenken, wann er sein nächstes Cola trinkt oder so. Er ist froh, wenn er Wasser hat dort. Und das ist irgendwie die Ausrichtung, gell? die wir irgendwie kriegen müssen, irgendwie auf das Wichtige fokussiert zu sein, das Wichtigste und auch die wichtigen Dinge. Und dann werden die anderen Dinge, die uns verwickeln wollen, ja, hier steht das Wort verwickeln, der Teufel will uns verwickeln, das wird die goldene Kugel, dass wir nicht verwickelt werden in lauter Nebensächlichkeiten. Manchmal, wenn man an einem Grab steht, bei einer Beerdigung oder an einem schweren Unfall vorbeikommt, dann wird einem das manchmal bewusst, was wirklich wichtig ist. Für ganz kurze Zeit geht wie so ein Fenster auf, oh, und dann sieht man plötzlich, was zählt wirklich, ja, und was zählt nicht. Und ein paar Wochen nach der Beerdigung ist oft die Sache wieder verschwommen, aber das kann man ja beobachten, wenn jemand stirbt, dann wird das aufgeklärt kurz. Dann merkt man plötzlich, was zählt wirklich. Da zählt nicht dein Auto, da zählt nicht die tolle Kleidung, da zählt nicht das iPhone, da zählt nicht dies und jenes und nicht der tolle Urlaub. Da zählt was ganz anderes plötzlich. Ja? Dann fragt man sich, wenn das jetzt jemand ist, wo man gut gekannt hat, warum habe ich dem nicht ein bisschen Liebe erwiesen? Jetzt ist er tot. Das kann ich es nicht mehr machen, kann es nicht mehr nachholen. Was ist groß, was ist klein? Verwechseln wir nicht Wichtiges mit Unwesentlichen und machen wir nicht die Mücke zum Kamel. Vergeuden wir unser Leben nicht mit unbedeutenden Winzigkeiten. Jemand hat mal gesagt, die Hauptsache bleibt. Und es gibt eine Frau, die nicht gläubig ist, aber die hat ein tolles Lied geschrieben. Ich zumindest bin begeistert davon. Ihr müsst nicht davon begeistert sein. Das heißt, was wirklich bleibt. Und zwar eine Frau, die heute noch Lieder singt. Christina Stürmer heißt die. Kennt ihr jemand? Oh, das wäre traurig. Gar niemand. Doch, dahinter ist noch jemand. Bin aber froh. Kommt schon abends im Radio. Die hat ein Lied geschrieben. Das heißt, was wirklich bleibt. Und ich finde sehr interessant die Gedanken, was sie zum Ausdruck bringt. Sie bringt eigentlich das genau zum Ausdruck, was hier in den Verse in Matthäus 23 steht. Sie schreibt in dem Lied, das Leben ist der Himmel, das Leben ist die Hölle. Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen und irgendetwas gibt dir Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Jetzt kommt der Refrain. Und dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Dann geht's weiter. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf, aber woran willst du dich erinnern? Und dann kommt hier der Refrain. Dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Dann kommt der nächste Vers noch. Was hat uns hierher gebracht? Was hat uns zu uns gemacht? Was ist das, was wirklich bleibt? Sehr interessant. Ja, dann kommt nochmal der Refrain. Also, die hat schon über das Leben irgendwie nachgedacht. Ja? Auf das, was wirklich bleibt, wir haben nicht ewig Zeit, dann schaust du zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit. Erzähl mir, so endet das Lied, erzähl mir, was wirklich bleibt. Ja, das ist